Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Charlotte Oehlschlegel.
Schön, dass Sie zuhören. In der DDR mussten Zehntausende politische Gefangene Zwangsarbeit leisten. Viele Unternehmen haben davon profitiert, unter anderem auch die schwedische Möbelhauskette IKEA. Der Konzern beteiligt sich jetzt mit 6 Millionen Euro an einem Fonds für Opfer der SED-Diktatur. Und ob diese Absichtserklärung eine Signalwirkung auf andere verantwortliche Konzerne hat, darüber sprechen wir gleich hier bei Fazit. Wir schauen außerdem nach Dresden. Dort startet morgen die Ausstellung Bewundert, gesammelt, ausgestellt. Behinderung in der Kunst, des Barock und der Gegenwart. Und wir fragen bei Journalist und Autor Arne Semsrott nach, welche Bedeutung Bibliotheken als Orte der Demokratie haben. Neue Filme, die sich mit verschiedenen Aspekten der Kinogeschichte beschäftigen, die gibt's dann noch dazu hier bei Fazit in der Kultur vom Tage. In der DDR mussten Zehntausende politische Gefangene Zwangsarbeit leisten. Die Produkte, die unter schwersten Bedingungen hergestellt wurden, sind auch von westdeutschen und internationalen Unternehmen vertrieben worden. Bis heute kämpfen ehemalige politische DDR-Häftlinge um Anerkennung. Und auch das schwedische Möbelhaus IKEA hat von der DDR-Zwangsarbeitsgeschichte profitiert. Jetzt hat der Einrichtungskonzern eine Absichtserklärung an Evelyn Zupke übergeben. Sie ist SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag. Und ich habe heute vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie zuerst gefragt, was in dieser Absichtserklärung von IKEA steht.
In der Absichtserklärung steht, dass IKEA bereit ist, 6 Millionen Euro zuzustiften in einen bundesweiten Härtefallfonds, der gerade als Teil eines Gesetzespaketes zur Überarbeitung der sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze im parlamentarischen Verfahren ist, noch dieses Jahr verabschiedet wird und nächstes Jahr in Kraft treten wird. Und dort wird IKEA diese 6 Millionen mit einzahlen, sodass dann Menschen, die in politischer Haft waren, bekommen ja nach dem Härtefallfonds dann Leistungen, wenn sie rehabilitiert sind und wenn sie bedürftig sind, auch andere Rehabilitierte, nicht nur politische Häftlinge. Und dort können dann Menschen halt, die bestimmte Dinge brauchen, einen Antrag stellen und bekommen das. Und dadurch, dass wir jetzt diese große Summe von IKEA bekommen werden, können wir diesen Härtefallfonds nochmal, die Kriterien dafür nochmal ganz anders ausgestalten, bestimmte Schwerpunkte auf die Schäden von Haftzwangsarbeit beispielsweise legen.
Wie genau hat IKEA denn damals von den Zwangsarbeitenden profitiert?
Naja, IKEA hat ab 1974 in der DDR produzieren lassen. Zu Spitzenzeiten wurden in 32 volkseigenen Betrieben für die IKEA Möbel produziert. Also ein Teil dieser Betriebe hatte Produktionsstätten in DDR-Gefängnissen, in denen eben auch politische Gefangene einsaßen. Das ist zum Beispiel, um nur eins zu nennen, VEB Sitzmöbel Waldheim gleich ab 74 oder auch VEB Metalldrücker Halle ab 84. Und für IKEA in der DDR gab es ja über die Jahre rund 250.000 politische Gefangene und für IKEA waren nach aktuellen Schätzungen rund 3.000 Häftlinge tätig.
Und unter welchen Umständen haben die Menschen gearbeitet und was waren unter anderem auch Gründe für ihre Haft?
Na, Gründe für die Haft. Die DDR war ja ein Willkürstaat, ein Unrechtsstaat. Da gab es verschiedene Straftatbestände, wie zum Beispiel staatsfeindliche Hetze. Dazu reichte es, ein Flugblatt zu verteilen. Oder ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Dazu reichte ein Kontakt in den Westen. Und ganz viele Menschen saßen natürlich auch in Haft, die versucht hatten, aus der DDR zu fliehen. Wo der Fluchtversuch in dem Fall nicht in der Freiheit, sondern in den Gefängnissen der Diktatur geendet hat.
Sie sind ja auch in ständigem Dialog mit den Betroffenen. Was würden Sie sagen? Welche Auswirkungen hat eben auch diese Zwangsarbeit auf das heutige Leben der Menschen?
Die Auswirkungen sind immer im Paket zu sehen. Natürlich hat die Freiheitsentziehung, die politische Haft, hat ihre Wirkung für sich. Weil die Menschen wurden ja erstens zu Unrecht inhaftiert und sie lebten in der Haft unter meist menschenunwürdigen Bedingungen. und viele haben einzelhaft erlitten. In Hoheneck gab es eine Wasserzelle, wo dann eben das Wasser aufstieg, wo die Frauen stehen mussten. Sie haben psychische Folter durch ständige Verhöre, durch Bedrohung oder auch, wenn sie jetzt nicht das und das machen, dann nehmen wir ihnen die Kinder weg. Die Familien waren auseinandergerissen und Kinder kamen ja tatsächlich dann auch oft ins Heim. Also das sind natürlich alles Belastungen, die Menschen immer begleiten werden. Das Leben hat sich grundsätzlich geändert durch so einen tiefen Einschnitt in das Leben. Und die Haftzwangsarbeit gehörte dann dazu und tat natürlich ihre eigene Wirkung, weil diese Haft war unter Akkordbedingungen, teilweise ohne Arbeitsschutz, ohne Gesundheitsschutz. Also das waren Bedingungen, Arbeitsbedingungen, die im zivilen Bereich einfach nicht vorzufinden waren. Und es sind ja auch viele Unfälle passiert und Menschen haben auch Schäden dadurch genommen.
Ja, es ist jetzt fast 35 Jahre her, dass die Mauer gefallen ist. IKEA hatte 2012 eine unabhängige Untersuchung in Auftrag gegeben, nachdem bekannt geworden war, dass das schwedische Möbelhaus früher eben Artikel verkauft hatte, die politische Häftlinge in der DDR produziert haben. Jetzt kommt diese Absichtserklärung natürlich trotzdem erst 12 Jahre später. Warum hat das so lange gedauert?
Auch da sage ich, es ist für mich momentan wirklich nicht die Zeit, IKEA zu fragen, warum es so lange gedauert hat. Denn IKEA ist bisher das erste und einzige Unternehmen, was sich seiner Verantwortung stellt. Also als ich gestern diese Entscheidung, die ich gemeinsam mit IKEA und dem Dachverband der Opferverbände UKG verkünden durfte, das war für mich wirklich ganz klar von historischer Bedeutung. Wir betreten damit Neuland und IKEA ist das erste Unternehmen, welches zur DDR von Zwangsarbeit profitiert hat und sich seiner Verantwortung stellt. Das hat für mich eine absolute Vorbildwirkung und das erwarte ich eben auch von anderen Firmen, dass sie diesen Weg, den IKEA gewählt hat, dass sie diesem Weg folgen und sich ihrer eigenen Firmengeschichte eben auch den dunklen Kapiteln stellen. Und deswegen sehe ich diese Entscheidung von IKEA oder das, wozu wir jetzt gekommen sind, gemeinsam zu verhandeln, sehe ich absolut positiv. Und ich möchte das wirklich als Vorbild hinstellen und jetzt gar nicht auf diesen Prozess. Prozesse dauern eben manchmal. Wir sehen ja woanders, sind sie noch viel, viel, viel weiter dahinter.
Was glauben Sie denn, welche Auswirkungen könnte die Absichtserklärung von IKEA jetzt auch auf andere betroffene Konzerne haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Da bin ich auch sehr gespannt. Ne? Wir haben ja bei den involvierten Firmen ein breites Spektrum an Reaktionen. Auf der einen Seite eben Unternehmen wie IKEA, das gleich nach dem Bekanntwerden erster Hinweise auf den Verkauf von Waren aus Haftzwangsarbeit das direkte Gespräch auch mit Betroffenen gesucht hat, die Forschung, die Sie schon angesprochen haben, in Auftrag gegeben hat. Und das ist vorbildhaft. Und der Bundespräsident hat auch vor wenigen Monaten bei der Eröffnung der Gedenkstätte in Hoheneck, Gedenkstätte Frauengefängnis, in Hoheneck deutlich gemacht, dass er sich wünscht, dass Unternehmen, die damals Produkte aus der DDR-Fertigung importierten, auch bei der Aufklärung mithelfen. Und er hat ganz konkret gefordert, dass die Unternehmen den Austausch mit ehemaligen politischen Häftlingen suchen und dies als eine notwendige Geste des Respekts bezeichnet. Das hat mich sehr beeindruckt und von daher wünsche ich mir, dass auch weitere Unternehmen sich ermutigt fühlen, dass sie merken, es kann gut sein für das Image, auch wie es jetzt für IKEA ist, bei allen Rückmeldungen, die wir auch aus der Welt bekommen. Und ich wünsche mir ganz konkret auch von Firmen wie zum Beispiel Aldi oder Otto, dass sie sich endlich auch vertieft mit diesem Thema auseinandersetzen. Denn beide Unternehmen haben auch Waren von Betrieben verkauft, die Produktionsstätten in DDR-Gefängnissen unterhalten haben, in denen politische Gefangene arbeiten mussten. Und beide Unternehmen haben sich bis heute nicht in angemessener Weise mit den Betroffenen ausgetauscht, geschweige denn eine Forschung in Auftrag gegeben.
So, Evelyn Zupke. Sie ist SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag und hat die Bedeutung der Absichtserklärung von IKEA hier bei Fazit eingeordnet. Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Behinderung und Inklusion in den vergangenen Jahrhunderten geändert? Das können Besuchende in einer neuen Ausstellung im Dresdner Residenzschloss im neuen grünen Gewölbe herausfinden. Ja, denn in den fürstlichen Kunstkammern des Dresdner Hofes wurden zu Hochzeiten nicht nur Waffen, Schmuck und wissenschaftliche Instrumente gesammelt, sondern auch Kunstwerke. Darunter auch Abbildungen von Menschen mit Behinderung, die unter anderem an den Höfen adeliger Herrscher gelebt und gearbeitet hatten. Bewundert, gesammelt, ausgestellt. Behinderung in der Kunst des Barocks und der Gegenwart. So heißt die Ausstellung, die morgen eröffnet. Und vor der Sendung habe ich mit dem Kurator der Ausstellung gesprochen, mit Dirk Weber. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Das ist ja nicht so bekannt, dass man zu dieser Zeit auch Menschen mit Behinderung gemalt hat und die Bilder ausgestellt hat. Welchen Stellenwert hatte das Thema Behinderung in der höfischen Kunst des Barock?
Wenn wir von der Kunstkammer ausgehen, dann hatte das Thema Behinderung erstmal einen sehr großen Stellenwert, wenn es Menschen mit besonderen Fähigkeiten beispielsweise betraf oder Menschen mit einem besonderen Äußeren. Das waren sozusagen Objekte, die man gern gesammelt hat, also Darstellungen von Menschen mit diesen Fähigkeiten oder Äußerlichkeiten. Wenn man dann später ein bisschen weiter guckt, in der Barockzeit gibt es diese Sammelleidenschaften immer noch. Aber das Ganze erweitert sich dann auch vor allem über die Hofämter. Denn im 17. und 18. Jahrhundert ist das Amt des sogenannten Hofzwerges oder Kammerzwerges ein sehr angesehenes Hofamt an nahezu allen europäischen Höfen gewesen. Und kleinwüchsige Menschen waren da quasi omnipräsent an den Höfen und damit dann natürlich auch Darstellung von ihnen.
Wurden die dargestellten Menschen dann auch exotisiert? Ich meine, das ist ja schon ambivalent. Einerseits diese große Bewunderung für die Menschen und andererseits die Diskriminierung.
Sie haben natürlich diese hohe Stellung bekommen, weil sie anders aussahen, weil sie sozusagen aus der Norm fielen und ihnen kamen dann auch Rollen zu, die dieser Norm sozusagen ja entsprechen sollten. Wir haben, wenn man unsere Beispiele betrachtet und genau auf den Dresdner Hof schaut, gibt es eine Person, einen Menschen, der mit Spitznamen Hante gerufen wurde. Hante ist wahrscheinlich, soweit wir das aktuell eruieren können, aus Indien oder zumindest aus außer Europa nach Dresden gekommen, über Amsterdam, noch als Kind und wurde dann am Dresdner Hof angestellt. Er hatte sozusagen da eine doppelte Außenseiterrolle, wenn man so möchte. Also er war ein Mensch aus einem anderen Kontinent und dazu noch ein kleinwüchsiger Mensch. Und er hat darüber eine sehr wichtige Position in Dresden bekommen. Aber wir haben Darstellungen von Hante, die sind nicht nur sehr würdig und hochachtend, sondern es gibt auch Darstellungen von ihm, wo er eher auf eine abwertende oder verspottende Weise dargestellt wird. Also ich spiele da beispielsweise auf eine kleine Preziose an, da bildet ein großer Saphir seinen Bauch und Hante ist als Trinker, Spieler und eher rauchender Unterhalter dargestellt. Und da schwingt eine sehr abwertende Komponente mit. Also diese Ambivalenz zwischen hohem Ansehen und Abwertung, die können wir hier durchaus feststellen.
Jetzt ist das Ziel der Ausstellung aber auch, nicht nur in der Vergangenheit zu bleiben, sondern einen Bogen zu schlagen von barocker höfischer Kunst bis in die Gegenwart. Also auch das Nachzeichnen einer Kulturgeschichte. Wie hat sich die Darstellung von Menschen mit Behinderung in der Kunst über die Jahrhunderte auch verändert?
Was wir festgestellt haben, ist, dass Menschen mit Behinderung in der Kunst eigentlich schon relativ unsichtbar bleiben. Sie werden immer dann sichtbar, wenn sie eine besondere Stellung haben, über besondere Fähigkeiten verfügen oder aber, wenn es gesellschaftliche Situationen gibt, wo Behinderung besonders sichtbar wird. Also zum Beispiel in Kriegszeiten. Also wenn es viele kriegsversehrte Menschen auf den Straßen zu sehen gab, dann hat sich das auch in der Kunst niedergeschlagen. Wir wollen eigentlich diese Frage gar nicht so konkret beantworten, sondern eigentlich diese Frage offen lassen und darauf aufmerksam machen beziehungsweise nachfragen, wann denn Menschen mit Behinderung überhaupt sichtbar werden. Auch heute, wie wir die sehen und wann wir sie sehen können. Und mit diesen Fragen setzen sich die vier zeitgenössischen Kunstschaffenden auseinander, die wir hier eingeladen haben, an unserer Ausstellung mit zu partizipieren. Und sie haben ganz unterschiedliche Konzepte aufgestellt, um diese Ausstellung zu bereichern.
Sie zeigen also Werke, die Menschen mit Behinderung abbilden, aber auch Werke, die von Menschen mit Behinderung erstellt wurden. Wie haben Sie diese vier zeitgenössischen Künstlerinnen ausgewählt und warum passen ausgerechnet Ihre Werke zu dieser kritischen Auseinandersetzung mit dem historischen Thema?
Als die Idee der Ausstellung reifte, haben wir festgestellt, dass wir diese Fragen, die sich uns gestellt haben, dass wir die nicht alleine beantworten können und wollen. Zum einen nicht aus nicht behinderter Perspektive, sondern wir wollten die Perspektive behinderter Menschen mit einbeziehen und auch nicht nur aus Museumsperspektive. Die Idee war dann, Kulturschaffende aus der Region mit einzubinden und wir haben uns an die Servicestelle Inklusion im Kulturbereich gewandt. Bei dieser Servicestelle ist ein runder Tisch angeschlossen, wo Kulturschaffende mit Behinderung sich vernetzen können. Dort haben wir unser Projekt vorgestellt und sind mit verschiedenen Menschen ins Gespräch gekommen. Es haben sich dann relativ schnell vier Künstlerinnen und Künstler sehr interessiert gezeigt und dann haben wir uns mehrmals getroffen, haben viele Stunden gesprochen, haben überlegt, was wir gemeinsam zeigen können und wollen, wo es kritische Punkte gibt, wie man sozusagen museales Denken auch aufbrechen kann. Ja, und dann haben sich einfach über die Monate verschiedene Formen der Äußerung oder der Positionierung ergeben, die sich dann über die Zeit zu einem gesamten Konzept wunderbar zusammengefügt haben.
Also die Ausstellung soll nicht nur historische Einblicke geben, sondern auch ein modernes Verständnis von Behinderung fördern. Wie wichtig ist denn die Repräsentation in der Kunst, auch in der Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz?
Ja, also unser Anliegen ist tatsächlich, dass wir die Wahrnehmung und die Positionierung von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft einfach noch weiter normalisieren wollen. Wenn man merkt, und das ist mir besonders aufgefallen aus sozusagen nicht behinderter Perspektive, wenn man aber sozusagen sich mit dem Thema näher befasst, wo überall Barrieren in unserem Alltag zu finden sind, die wir selbst gar nicht wahrnehmen, aber die das Leben für Menschen mit Behinderung zum Teil enorm erschweren. Und da ist ein Anliegen, dass wir einfach bestimmte Dinge normalisieren. Ich nenne nur das Beispiel Vitrinen, Vitrinenhöhen. Wir haben also gemerkt, dass unsere Standardvitrinenhöhen viel zu hoch sind für Menschen in Rollstühlen. Die können ganz oft gar nicht in die Vitrinen reinschauen oder schauen nur so schräg von unten drauf. Und unser Ansinn war einfach, bestimmte Dinge zu etablieren und zu zeigen, dass es andere Standards geben kann, die einfach einen Museumsbesuch für Menschen mit Behinderung oder den Besuch öffentlicher Räume sehr viel leichter gestalten können, wenn man nur gut genug sensibilisiert ist auf das Thema.
Vielen Dank für das Gespräch, Kurator Dirk Weber. Die Ausstellung Bewundert gesammelt ausgestellt, Behinderung in der Kunst des Barock und der Gegenwart ist von morgen bis Anfang März im Dresdner Residenzschloss im Neuen Grünen Gewölbe zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Thomas Jedicke.
Sonderzug nach Pankow aus dem Jahr 1983 gehört zu Udo Lindenbergs größten Hits. Mitte November werden 8 Chöre den Song im Berliner Humboldt-Forum unter dem Motto Vielstimmig 2024 aufführen, allerdings mit einem veränderten Text. Das Wort Oberindianer wird für das Konzert entfernt, bestätigte die Stiftung Humboldt-Forum. Es könne aus heutiger Sicht diskriminierend wahrgenommen werden. Zu der Entscheidung kam es demnach nach einer offenen Diskussion mit den Chören und der künstlerischen Leitung. Auch wenn sich das Wort satirisch-kritisch auf den damaligen DDR-Staatschef Erich Honecker beziehe, sei man sich bewusst, dass darin auch die Gewaltgeschichte der Kolonisierung indigener Bevölkerungsgruppen nachklinge, heißt es weiter. Bei den Veranstaltungen unter dem Motto Vielstimmig 2024 werden die Chöre Lieder von Hanns Eisler bis Udo Lindenberg singen. 2 Gemälde des Malers Georges Gros können laut einer Empfehlung der beratenden Kommission für NS-Raubgut in Bremen bleiben. Es werde keine Restitution der Werke Pompe Funèbre von 1928 und Stillleben mit Ocarina, Fisch und Muschel aus dem Jahr 1931 an Gros-Erben empfohlen, teilte die Kommission in Berlin mit. Die Erben waren den Angaben zufolge der Auffassung, dass es sich bei den Gemälden um NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut handele. Die Kommission geht bei Pompe Funèbre hingegen davon aus, dass Gross das Werk infolge hoher Schulden verloren hat. Auch das Stillleben mit Ocarina, Fisch und Muschel sieht die Kommission nicht als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut. Es fehlten Beweise dafür, dass es im Verfolgungszeitraum Gross gehörte. Künftig soll ein neues Schiedsgericht die Rückgabeverfahren für nationalsozialistisches Raubgut in Deutschland verbessern und die Arbeit der beratenden Kommission ersetzen. Die Schlacht bei Lützen in der Nähe von Leipzig vom 16. November 1632 gilt als eine der bedeutendsten militärischen Auseinandersetzungen im Dreißigjährigen Krieg. Jetzt ist ein Museumsneubau eröffnet worden, der an diese Schlacht erinnert. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff würdigte das Museum Lützen 1632 als wichtigen Beitrag zur Landesgeschichte. Es sei sowohl Lernort als auch Gedenkstätte, so der CDU-Politiker. Ein 2011 entdecktes Massengrab mit 47 Kriegstoten soll als ausdrucksstarkes Antikriegsmonument im Zentrum der neuen Ausstellung stehen. Es handelt sich demnach um die einzigen Toten, die bisher von der Schlacht geborgen werden konnten.
2018 wurden 700 Kisten an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übergeben. Darin war der Nachlass der umstrittenen NS-Propagandistin und Regisseurin Leni Riefenstahl. Vor über 20 Jahren ist die Filmemacherin gestorben. Propagandafilme wie Triumph des Willens oder Olympia hatten sie berühmt gemacht. Und jetzt haben sich Produzentin Sandra Maischberger und Regisseur Andres Feil intensiv mit diesem Nachlass beschäftigt und daraus einen Film gemacht. Eine herausfordernde Aufgabe, wie der Regisseur erzählt hat.
Wie weit können wir gehen im Sinne einer Balance, im Sinne einer ambivalenten Annäherung, ihre schuldhafte Verstrickung in keinem Moment zu relativieren, aber auf der anderen Seite auch die Prägungen deutlich zu machen. Riefenstahl als Prototyp einer faschistischen Karrieristin, die in vielen ja sehr heutig ist. Und um die heutigen Entwicklungen zu verstehen, Riefenstahl zu benutzen, den Nachlass zu benutzen, diese Entwicklungen, die Prägungen, die einen Menschen zu dem machen, was sie dann eben geworden ist, nämlich eine faschistische Propagandistin, diese Prägungen dann auch im Film kenntlich zu machen.
So Regisseur Andres Feil über seinen neuen Film Riefenstahl, der morgen in Deutschland in die Kinos kommt. Und es wurde schon viel gesprochen über diesen Film, bevor er überhaupt gestartet ist. Und bei mir ist jetzt mein Kollege Jörg Taschmann. Er hat ihn schon gesehen. Welche neuen Erkenntnisse über das Leben von Leni Riefenstahl bietet der Film?
Na, man muss da vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil gerade gegen Ende ihres Lebens und bei jedem runden Geburtstag, 90. 100. Geburtstag, da wurde Leni Riefenstahl immer wieder reflektiert. Sie wurde dann teilweise auch aus ungeahnten Ecken verteidigt, zum Beispiel von Alice Schwarzer. Und lange Zeit gab es ein sehr geschöntes Bild von ihr, bevor das dann wieder sehr viel kritischer geworden ist. Und man muss auch dazu sagen, solange sie gelebt hat, hat sie ja auch wie wild prozessiert, wenn irgendjemand nicht beweisen konnte, wie stark ihre Verstrickung war. Und damit hat sie auch sehr, sehr viele abgeschreckt. Und dann gibt es diesen legendären Film, der noch zu Lebzeiten entstanden ist, von Ray Müller, Die Macht der Bilder. Und da hören wir mal ein bisschen rein, wie sie sich immer selbst dargestellt hat.
Aber ist es nicht so, dass ein Künstler, der Filme macht, eine enorme Breitenwirkung hat?
Ja.
Und hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung?
Ja, welche sollte ich denn haben? Es war doch damals so, dass 90% von Hitler begeistert waren. Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige. Und sollte ich zu diesen wenigen gehören oder wie meinen Sie das?
Ja, hier hört man es eben auch so ein bisschen, wie sie sich rechtfertigt, wie sie auch rechtfertigt, was sie getan hat und wie sie so tut, als sei das das Normalste der Welt, dass sie Propagandafilme für Hitler gedreht hat. Sie sagt dann immer, das war doch ein Auftrag, wer hätte das denn damals abgelehnt, das waren doch sowieso alle für Hitler. Ne? Das ist so ein bisschen das, was sie tut und in den guten Momenten dieses Films, in den starken Momenten, da gelingt es Andres Feil, sie zu dekonstruieren und sie zu entlarven in dem, was sie sagt, indem man einfach nur zuhört, auch ihre Mimik teilweise, wenn sie in Talkshows auftritt, wie verächtlich sie schaut, wenn sie angegriffen wird und wie überheblich sie dann auch ist. Also da finde ich, ist es ihnen sehr gut gelungen, anhand des Materials, was sie teilweise neu gefunden haben, weil sie hat auch ganz viele Telefongespräche aufgezeichnet. Dann telefoniert sie mal mit Albert Speer beispielsweise, behauptet aber immer, sie war ja so apolitisch, aber Albert Speer ist ein großer Freund von ihr nach der Befragung. Also da gibt es genug kleine Punkte, die Andres Feil da sehr, sehr geschickt setzt.
Das hat Sandra Maischberger auch hier im Deutschlandfunk aber erzählt, dass der Nachlass schon recht, ich sag's mal, kuratiert erschien. Da hat Riefenstahl wahrscheinlich wenig dem Zufall überlassen. Schafft der Film es dann wirklich, hinter die Fassade zu blicken oder ist das überhaupt möglich?
Ich finde schon. Ich finde, das gelingt sehr gut, immer dann, wenn man einfach die Bilder so ein bisschen für sich sprechen lässt und wenn man sie dann eben auch konfrontiert mit ihren Lügen. Sie sagt dann zum Beispiel in einem O-Ton, sagt sie, naja, dieser Film Triumph des Willens, dieser berüchtigte Film über diesen sogenannten Anführungszeichen Reichsparteitag von 34, da ging es ja nur um Frieden, da ging es ja nur darum Frieden, da ging es doch überhaupt nicht darum, um Rassenkunde in Anführungszeichen. Und dann gibt es sofort einen O-Ton von einem Nazi-Funktionär, ich glaube Julius Streicher ist das, der ganz eindeutig das Gegenteil beweist von dem, was sie da angeblich gesagt hat. Also in diesem Moment ist der Film stark.
Jetzt ist Leni Riefenstahl natürlich schon über 20 Jahre tot und deswegen stellt sich mir auch ein bisschen die Frage für jetzt jüngere Generationen, denen sie vielleicht ja eher unbekannt ist, braucht es eben auch alle paar Jahre wieder einen Film über sie, um an sie zu erinnern und um auch genau über diese Widersprüche ins Gespräch zu kommen?
Ich glaube, dieser Film ist deshalb so wichtig, weil er eben nach ihrem Tod entstanden ist und Andres Feil sagt das manchmal auch, sie konnte uns nicht mehr verklagen. Sie haben zum Beispiel Outtakes bekommen, also geschnittene Szenen aus diesem Ray Müller Film, wo sie sie ausrastet und mal plötzlich diese ganze Fassade verliert. Und da entlarvt sie sich total. Es ist kein Film ohne Schwächen. Also ich finde schon, dass manchmal wird zu sehr didaktisch gearbeitet, weil man die Bilder dann noch verstärkt. Dann wird plötzlich eine Zeitlupe eingesetzt, auch zu dramatischer Musik. Und es wird zu wenig darüber nachgedacht. Jodie Foster wollte ja zum Beispiel mal einen Film über sie drehen, weil sie sagte, die war ja trotzdem eine große Filmemacherin. Also diese Ästhetik, da wird zu wenig filmisch drauf eingegangen, finde ich. Das macht aber nichts. Das bleibt trotzdem ein äußerst sehenswerter und hochinteressanter Film. Und vor allen Dingen regt er dazu an, sich mehr mit ihr zu befassen.
Sie haben uns auch einen zweiten Film mitgebracht, in dem über das Kino nachgedacht wird. Da gibt es also auf jeden Fall eine Parallele zu Leni Riefenstahl. Aber thematisch und inhaltlich geht es dann in eine komplett andere Richtung. Es geht um einen Filmvorführer in einem entlegenen Dorf in Aserbaidschan. Die Rückkehr des Filmvorführers heißt der Film. Nehmen Sie uns mal mit in die Szenerie.
Also es ist wirklich so ein Bergdorf, ganz weit weg von unserer westlichen Welt. Und ein älterer Mann diskutiert mit einem Jungen. Und sie suchen nach einer Glühbirne für einen Filmprojektor beispielsweise, sitzen dabei draußen in so einer malerischen Landschaft. Und der ist jetzt Fernsehmechaniker geworden. Der muss jetzt gucken, ob die Farben noch stimmen bei analogen Fernsehern im Übrigen. Also digitale Fernseher sind da anscheinend noch nicht angekommen. Aber er war eben mal Filmvorführer und plötzlich bekommt er Lust, das Kino zurückzuholen. Das Kino hat vor 30 Jahren geschlossen. Aber da ist dieser junge Mann, der dreht eben auf dem Handy Filme und der will sich auch ein Gerät konstruieren, wie er die projizieren kann auf was viel Größeres, vielleicht an eine Wand. Insofern hat man da zwei ganz verschiedene Filmsprachen, einen Jungen und einen Alten, und der Junge zum Beispiel kennt das Kino gar nicht mehr und alle im Dorf warten nun darauf, dass das Kino zurückkommt, aber das dauert.
Und ist das jetzt ein Spiel oder ein Dokumentarfilm?
Es ist, wie man so schön sagt, ein Film, der beides macht. Es ist schon dokumentarisch, aber da ist auch ein bisschen nachinszeniert. Das sieht man auch in den Bildern. Der hat auch eine absolute Kinoästhetik. Ist in CinemaScope gefilmt, hat auch einen deutschen Kamerapreis bekommen. Ist auch vom Optischen her wirklich ein sehr, sehr schöner Film. Und was mir gut gefallen hat, ist, das ist jetzt kein Film, der nur auf Nostalgie baut. Der sagt, ach, früher aber da war das Kino und so. Und heute ist ja gar nichts mehr, ist ja alles kulturlos. Das macht er eben nicht. Der zeigt, ja, Kino war eine wunderbare Sache, hatte eine gewisse Magie, wäre schön, das Kino wieder ins Dorf zu holen. Aber er zeigt eben auch eine junge Generation, die anders mit Film umgeht und dann eben auch anders mit Kino umgeht, auch wenn sie das Kino als Ort gar nicht mehr so kennt.
Ja, die Rückkehr des Filmvorführers heißt der Streifen. Vielen Dank für die Filmtipps, Jörg Taschmann.
Gerne.
Lesen, im Internet surfen, eine Gruppenarbeit für die Schule vorbereiten, Instrumente ausleihen, Filme schauen, Veranstaltungen. Im Café mit anderen ins Gespräch kommen. Bibliotheken erfüllen viele Funktionen und bieten Räume für Begegnungen. Nicht ohne Grund sind sie in vielen Ländern die Kultur- und Bildungseinrichtungen mit der höchsten BesucherInnenstärke. Und anlässlich des Tags der Bibliotheken hat das Goethe-Institut heute zu einem hybriden Panel eingeladen. Die wichtige und demokratische und gesellschaftspolitische Funktion der Bibliothek war dabei das Thema. Und mit dabei war auch Journalist, Autor und Leiter der Recherche- und Transparenzplattform Fragt den Staat, Arne Semsrott. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo, Herr Semsrott.
Hallo.
Warum sind Bibliotheken Orte der Demokratie?
Weil sie im Kern einen Austausch möglich machen, weil sie den Zugang zu Information und damit Grundlagen zu demokratischer Beteiligung bereitstellen. Und Bibliotheken können tatsächlich ja Kerne der Demokratie sein, Orte, an denen man so sein kann, wie man will, Orte, an denen man nichts kaufen muss, sondern sich dem Wissensdurst hingeben kann. Also tatsächlich so magische, utopische Orte können Bibliotheken tatsächlich sein.
Ja, das stimmt. Natürlich dieses Sein, ohne etwas kaufen oder konsumieren zu müssen, da fallen mir wenige Orte im öffentlichen Raum ein, abgesehen jetzt eben von Bibliotheken, wo das möglich ist. Und ich glaube, es ist auch klar, dass es bei einer Bibliothek im Jahr 2024 nicht mehr nur um das Bücherlesen geht. Trotzdem, was müssen Bibliotheken heute anbieten, um ein guter Ort für diesen Austausch zu werden?
Also gerade in den Diskussionen, die wir um Desinformation haben, um die Frage, wie denn eigentlich ein Zugang zu Informationen sein kann, sind Bibliotheken natürlich Vertrauensorte, über die ein Zugang zu faktenbasierten Informationen, zu Wissensproduktion möglich ist. Das heißt, sie müssen eine breite Auswahl an Informationen bereithalten. Sie müssen auch Beratung geben dazu, müssen also Leute, die auf der Suche sind nach faktenbasierten Informationen, dabei unterstützen Und heutzutage kommt eben zusätzlich dazu, dass Bibliotheken auch verankert sein müssen in ihrem Umfeld. Also nicht einfach nur als Raumschiff irgendwo hingeklatscht zu werden, ein paar Bücher und ein paar Medien, sondern es geht auch darum, Austausch zu schaffen, Orte zu schaffen, an denen Veranstaltungen möglich sind, an denen ja durchaus wertebasiert, aber trotzdem überparteilich ein Austausch stattfinden kann. Und die Herausforderungen sind tatsächlich mannigfaltig. Bibliotheken haben eine sehr besondere Position, aus der heraus sie da agieren können.
Ja, auf diesen Aspekt der Verankerung möchte ich nochmal eingehen. Was müssen Bibliotheken tun, um sich wirklich mit der Bevölkerung zu verbinden?
Also was ich tatsächlich wirklich beeindruckend finde, ist, wie viele Bibliotheken sich in den letzten Jahren davon gelöst haben, von diesem klassischen Bild einfach nur Bücher bereitzustellen oder meinetwegen CDs oder Musik und mehr dahin gegangen sind, in der Nachbarschaft zum Beispiel auch Leihfahrräder bereitzustellen, Saatgut-Tauschbörsen zu etablieren, es zu ermöglichen, dass man Garten- oder Kochequipment ausleihen kann. Also tatsächlich die Idee des Teilens und des Austausches deutlich über die reinen Medien hinauszudenken und damit dann Orte zu werden, an denen Demokratie von unten möglich ist. Also in denen tatsächlich eine andere Form der Interaktion zwischen Menschen möglich ist. Und das gibt es in vielen anderen Ländern deutlich verstärkt. Also wir sehen im skandinavischen Raum wahnsinnig große und schöne Bibliotheken, die dann auch staatlich gefördert sind. Das haben wir in ähnlichem Umfang in Deutschland noch nicht, aber der Weg darauf hin, den sehen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, das geht in eine gute Richtung.
Nutzen Sie diese Angebote von Bibliotheken eigentlich auch oder haben Sie das schon mal ausprobiert?
Oh, die ganze Zeit. Ich habe in meiner Nachbarschaft eine total schöne Bibliothek und die mag ich sehr gerne. Und ich muss dazu sagen, vielleicht ist das ein bisschen eitel, aber ich schaue auch bei meinem eigenen Buch, das ich geschrieben habe, nach, ob das ab und zu ausgeliehen ist oder nicht. Und freue mich dann immer sehr, wenn es ausgeliehen ist.
Alles klar. Ja, insbesondere auch, wenn wir jetzt auf kleinere, ländlich geprägte Orte zu sprechen kommen, sind das natürlich auch Orte, an denen oftmals Räume für Austausch und Diskussionen oder Debatten fehlen. Was glauben Sie, haben Bibliotheken gerade an diesen Standorten nochmal eine andere Aufgabe oder welche Komponente erfüllen sie dort?
Ja, sie können da tatsächlich durchaus auch subversive Orte sein, also Orte, an denen vielleicht Zugang zu Informationen möglich ist, den man über offizielle Kanäle nicht bekommt. Das kann natürlich in alle möglichen Richtungen gehen, aber Bibliotheken haben durch ihre besondere Position tatsächlich, und das habe ich vorhin schon angedeutet, auch eine besondere Position des Vertrauens der Bevölkerung. Und darüber kann natürlich dann auch ein anderer Ort für Veranstaltungen bei kontroversen Themen zum Beispiel geschaffen werden, wo sich dann mehr Leute hintrauen, weil die Bibliothek dann ein Ort ist, an den viele Leute gehen können. Und das bietet natürlich die Möglichkeit, gerade auch kontroverse Themen innerhalb dieses Rahmens dann anzusprechen und einen Austausch zu ermöglichen.
Ja, Sie haben die Bibliotheken im skandinavischen Raum schon angesprochen. Wenn wir jetzt aber mal aus Europa rauszoomen und in die USA gehen, vor allem in die Südstaaten, dann gibt es dort Diskussionen, bestimmte Bücher aus Bibliotheken zu entfernen. Und das schwappt auch nach Deutschland rüber. Sind Bibliotheken als Orte gefährdet?
Ja, also tatsächlich sind sie das und ich glaube, wir sind in einer Zeit, in der wir ja auf verschiedenen Ebenen Angriffe auf demokratische Institutionen, demokratische Prozesse sehen und das macht auch bei den Bibliotheken nicht Halt. Und ein Einfallstor in diese Diskussion ist tatsächlich die Gender-Diskussion und damit meine ich gar nicht, dass Leute nicht darüber diskutieren sollen, ob man jetzt gendert oder nicht, diese Diskussion, die soll es geben. Aber innerhalb dieser Diskussion sehen wir tatsächlich in Deutschland in vielen Bundesländern staatliche Maßnahmen, wo dann der Staat auf einmal darüber entscheiden will, ob gegendert wird oder nicht. Und das ermöglicht dann in der Konsequenz auch einen Zugriff auf Bibliotheken. Also wenn zum Beispiel wie in Sachsen darüber entschieden wird, dass das Gendern an Schulen sich negativ auf die Notenvergabe auswirkt, dann ist natürlich der nächste Schritt möglicherweise, dass dann auch Bibliotheken, in denen Bücher sind, in denen gegendert gegendert wird, die dann diese Bücher aussortieren müssen. Das heißt, diese Gender-Diskussion ist quasi ein Einfallstor in autoritäre Maßnahmen. Das ist natürlich mit weitem nicht so fortgeschritten, wie wir das in den USA sehen, wo ja teilweise dann aus politischen Gründen, aus kulturellen Gründen ganz viele Bücher verbannt werden aus den Bibliotheken. Aber diese Gefahr, die besteht auch hierzulande. Und umso wichtiger ist es jetzt, die Bibliotheken als demokratische Orte zu stärken.
Das sagt Journalist und Autor Arne Semsrott über die Relevanz und Bedeutung von Bibliotheken im Rahmen eines hybriden Panels des Goethe-Instituts. Hat er heute Mittag über Bibliotheken als Orte der gelebten Demokratie und eben auch über die Bedrohung dieser Plätze mitdiskutiert. Bei Fazit in der Kultur vom Tage sprechen wir jetzt über drei Kulturgüter des indigenen Volks der Kogi aus dem kolumbianischen Küstengebirge der Sierra Nevada. Vor 109 Jahren hat der deutsche Archäologe und Forscher Theodor Preuß diese Objekte nach Deutschland gebracht. Ja, und da sind sie auch geblieben. Bislang befanden sie sich im Ethnologischen Museum in Berlin. Und jetzt hat Deutschland die Stücke im Rahmen der Weltnaturkonferenz in Cali zurückgegeben. Anne Herberg berichtet.
Drei Gegenstände liegen auf dem Tisch. Ein Holzstab, geformt wie die filigrane Version einer Keule, ein geflochtenes Körbchen und eine Art Kopfaufsatz. Mehr als 100 Jahre lagen diese Objekte in Deutschland. Nun sollen sie dahin zurück, wo sie herkommen.
En este momento el gobierno de Alemania le entrega al gobierno de Colombia este bastón, uno de los tres elementos.
Feierlich übergibt Deutschland an diesem Dienstagnachmittag, vertreten durch eine sichtlich bewegte Umweltministerin Steffi Lemke, die Stücke an Kolumbiens Kulturminister und der reicht sie gleich weiter an einen Herr mit langem schwarzen Haar und weiter weißer Kleidung. Gouverneur Aregoses Conchacala vom Volk der Kogi aus dem kolumbianischen Küstengebirge der Sierra Nevada.
Ich
habe nie gewagt zu träumen, dass wir sie zurückhaben würden, dass die Maske der Nacht und des Morgens in den Bergen ankommt. Aber es ist ein guter Moment jetzt, wenn wir über Biodiversität sprechen, denn es sind Objekte, die mit der Umwelt zu tun haben. Es sind Elemente, um die Natur zu feiern, um die Natur anzubeten. Die Kulturgüter waren im 19. Jahrhundert vom deutschen Archäologen und Forscher Theodor Preuß nach Deutschland gebracht worden. Er hatte von 1913 bis 1919 in Kolumbien gelebt und dort zur Sprache und Religion indigener Bevölkerungen geforscht. Die rituellen Objekte der Kogi befanden sich zuletzt im Ethnologischen Museum in Berlin. Schon 2023 gab die Stiftung Preußischer Kulturbesitz zwei rituelle Masken aus dem 15. Jahrhundert an Kolumbien zurück. Die Maske der Sonne und die große Sonnenmaske. Der Stab, das Körbchen, der Kopfaufsatz, sie gehören zu diesen Masken. Sie wurden in Ritualen eingesetzt, in denen eine Verbindung zu den spirituellen Kräften der Natur hergestellt wurde, um das Verhältnis des Klimas in den Territorien der Kogi zu beeinflussen.
Dieses Wissen, das von den Kogi in ihrem täglichen Leben eine zentrale Rolle spielt, folgt auch, dass sie die Biodiversität sehr genau kennen, sie erhalten müssen, weil sie davon leben. Und das Ganze funktioniert aber nur dann, wenn auch die kulturelle Diversität erhalten bleibt. Das heißt, wenn die Kogi zumindest in einem bestimmten Rahmen ihre Lebensweise fortsetzen können.
Sagt Lars Christian Koch, Direktor des Ethnologischen Museums Berlin, der die Objekte persönlich von Deutschland nach Cali gebracht hat. Das Museum verfügt heute noch über mehr als 400 Objekte, die aus der Forschungsreise nach Kolumbien zwischen 1913 und 1919 stammen. Zudem auch historische Tonaufnahmen, die einst Preuß im 19. Jahrhundert aufgenommen hatte und die eine zentrale Rolle in den Ritualen spielen. Auch solche Aufnahmen wurden nun übergeben. Wissenschaftler aus Deutschland und der Kogi in Kolumbien wollen in Zukunft gemeinsam bei der weiteren Erforschung des Materials zusammenarbeiten. Es sei ein Anfang, sagt die Kogi-Autorität Conchacala. Wir werden weitermachen, aber das Modell ist da. Dieser Stab hier wird die Rückkehr der restlichen Objekte fordern und in anderen Ländern das Gleiche tun. Auch in Kolumbien gibt es noch viele Stücke von uns, zum Beispiel im Goldmuseum in Bogotá. Nun kehren erneut drei Stücke zurück zu den Indigenen in die Sierra Nevada, die sich vom Atlantischen Ozean bis hoch in die schneebedeckten Anden erstreckt. Das Herz der Welt, so nennen sie die Kogi.
Ein Körbchen, ein Keulenstab und ein Kopfaufsatz mit großer Bedeutung. Im Rahmen der Weltnaturkonferenz in Cali hat Deutschland die drei Kulturgüter an die Kogi zurückgegeben. Bislang haben sich die Objekte im Ethnologischen Museum in Berlin befunden. Und über die Rückgabe hat Anne Herberg berichtet. Beim Blick in die Feuilletons von morgen waren heute Ghostbuster-Fähigkeiten nötig. Von geisterhaften Begegnungen berichtet Klaus Pokatzki.
Abends um 7:30 ist es jetzt schon ziemlich dunkel, wo doch das Jahr immer tiefer in den Herbst wandert, lesen wir in der Tageszeitung Taz. Die letzte düstere Nacht im Oktober ist ja dann auch die der Geister und des Spuks, Halloween. Und welcher düstere Geist mit seinem Spuk erwartet uns möglicherweise in der nächsten Woche als Sieger der Präsidentschaftswahlen in den USA? Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung steht endgültig fest, dass es am 5. November nur noch um die wenigen Unschlüssigen geht, deren Blicke ratlos zwischen Trump-Verehrern und Trump-Verächtern hin und her wandern, meint Paul Ingendey. Und er beschreibt, wie jemand, der Donald Trump einst als Stabschef diente, nun in den letzten Zügen in den Wahlkampf einzugreifen versucht, der 4-Sterne-General John Kelly. Jetzt warnte er in der New York Times, Trump entspreche der Definition eines Faschisten und ihm fehle das grundlegende Verständnis wichtiger amerikanischer Werte. Sein früherer Dienstherr sehe Züge von Hitlers Persönlichkeit positiv, bewundere Diktatoren und sei seinerseits ein autoritär regierender Politiker der äußersten Rechten. Wie schön wäre doch, wenn mancher alte Mann einfach das machen könnte, was einst die Rentner so liebten. Diese alten Opis, die aus dem Fenster hingen, auf ein Kissen gestützt und den ganzen Tag die jungen Leute angepflaumt haben, dass sie nicht solchen Krach machen und ihre Fahrräder woanders hinstellen sollen. So erinnert sich jedenfalls der Schauspieler Jan-Josef Liefers, wie er als Jugendlicher jenes Wesen erlebt hat, das wir heute so gerne als alter weißer Mann bezeichnen. Und einen solchen spielt der 60-Jährige in dem gleichnamigen Spielfilm, der nun in die Kinos kommt. Ein guter Wein kann ja auch nichts dafür, wenn er ein hässliches Etikett aufgeklebt bekommt, erklärt er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung auf die Frage, ob er etwa beleidigt war, dass man bei der Besetzung dieser Rolle sofort an ihn gedacht hat. Es ist ein Beruf, in dem man sehr gute Chancen hat, unglücklich zu werden, klärt uns Jan-Josef Liefers über die Schauspielerei auf, die schon seine Eltern auf den Theaterbühnen betrieben. Wenn ein junger Mensch zu mir sagt, er wolle vielleicht Schauspieler werden, frage ich immer, fällt dir sonst noch was ein? Und wenn die Antwort lautet, Rechtsanwältin oder Tierarzt wäre auch okay, dann sage ich, mach lieber das. Man ist in diesem Beruf von so vielen Umständen und Menschen abhängig, man muss es schon sehr wollen. Das gilt ganz sicherlich auch für Musiker. Und genauso wie Jan-Josef Liefers können sie das große Glück haben und sich über ihre Berufswahl am Ende nur freuen. Die Toten Hosen sind mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen geehrt worden, erfahren wir aus dem Berliner Tagesspiegel, der Ministerpräsident Hendrik Wüst bei der Verleihung dieser höchsten Auszeichnung seines Landes zitiert. Die Toten Hosen waren immer laut und sie sind laut. Sie sind laute Stimmen für Demokratie und gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus und gegen rechtsextreme Gewalt. Und so ändern sich die Zeiten doch manchmal auch sehr schön. Vor 40 Jahren hätte sich wohl kaum einer vorstellen können, dass ein CDU-Ministerpräsident eine Punkband so würdigt. Und zwar mit einem Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro, das die Toten Hosen aber weitergeben, so der Tagesspiegel. Darunter an ein Frauenhaus und ein Kinderzentrum in Düsseldorf. Es gibt doch noch gute Geister zu Halloween.
Das war die Kulturpresseschau heute von Klaus Pokatzki. Ich bin Charlotte Oehlschlegel und verabschiede mich. Machen Sie es gut.